Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt wuchten wir 1,5 Kilogramm Literatur auf unseren Studiotisch. So gewichtig ist nämlich Berlin, die Biografie einer großen Stadt, wie Jens Biski sein Buch getauft hat. Als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung kennt man ihn vor allem. Er ist bei uns. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Sie sind in Leipzig geboren, Herr Biski. Ja. Kam direkt nach dem Mauerfall nach Berlin in ein wunderbares Chaos, wie Sie es nennen. Die schönsten Lieben, die beginnen ja auf Turbulent. War das bei Ihnen so?
Ja, ich bin schon 1981 mit den Eltern nach Berlin gezogen. Da war ich knapp 15, also wenige Tage nach dem Umzug bin ich das geworden. Hab damals in Marzahn gewohnt. Viele haben mir gesagt, das gehört überhaupt nicht zu Berlin. Damals in Ost-Berlin. Ich halte das für falsch, die Großsiedlungen, ob nun in Ost oder West, so ganz zum inneren Ausland zu erklären. Und dann hatte ich das Glück, hier in Berlin den Mauerfall zu erleben, hatte das Glück, diese ersten Jahre zu erleben, habe damals begonnen zu studieren und seitdem interessiert mich die Stadt.
Nicht nur für Künstler aus aller Welt gilt Berlin heute als die Stadt, in der man leben muss, wenn man den Puls der Zeit spüren will, wie New York in den 70er und 80er Jahren, hat man das Gefühl, ist Berlin in den 90er Jahren so ein Magnet geworden, ne? Für junge Menschen aus aller Welt. Natürlich locken die immer noch moderaten Preise im Gegensatz zu London und Paris, weil 40.000 Menschen ziehen auch jährlich neu nach Berlin. Was glauben Sie, was diese Faszination, diese neue Faszination, sie war früher wirklich eigentlich nicht vorhanden in diesem Sinne, was die so ausmacht?
Viele haben das Gefühl, sie könnten hier das Projekt ihres Lebens verwirklichen, ohne dass sie sich besonders anpassen müssten. Berlin ist, Sie haben es gesagt, nach wie vor nicht so teuer wie andere europäische Metropolen. Und Berliner kann man werden. Man kann auch nach Hamburg oder München ziehen. Das sind sehr angenehme Städte. Man lernt dort großartige Menschen kennen. Nur, man bleibt immer ein Zugezogener. In Berlin ist man, glaube ich, nach 3 Jahren ein Berliner oder eine Berlinerin. Und dann gibt es noch so eine Technik der Selbstmystifizierung, die in Berlin ganz gut klappt. 1993 hat man denen gesagt, die gerade kamen, ach, ihr habt 1990 nicht erlebt. Da war es großartig. Und dieselben Leute, die das gehört haben, haben dann 1996 erzählt, also wer 93 nicht da war, der weiß überhaupt
der weiß nicht, was los ist.
Und so haben die Leute immer das Gefühl, auch etwas zu verpassen. Berlin ist ein Sehnsuchtsort, ist aber auch für viele ein Schreckbild.
Aber das ist interessant, Herr Biski, diese Differenzierung. Ne? Also sag, lebt 3 Jahre in München und sagt einem Münchner gegenüber, ich bin Münchner, dem Gebürtigen, dann fährt der ihnen über den Mund. Und in Berlin ist man einfach ganz schnell Berliner, weil die meisten eben keine Berliner sind. Gibt es aber natürlich trotzdem, und der Mythos der Stadt hat sich ja auch so verbreitet, typisch Berlin, Berliner Schnauze, Berliner Type. Was wäre denn das typische Urberlinische eigentlich? Gibt es da noch sozusagen so einen Phänotyp, der nur vielleicht ein Kern, den man dann immer wieder doch mal rausschälen kann?
Ja, es gibt Dinge, die sich über Jahrhunderte wiederholen in Variationen. Man sagt den Berlinern immer nach, dass sie besonders helle seien. Es gibt hier genauso viele Dummköpfe wie anderswo, aber es ist natürlich eine Herausforderung, in so einer großen Stadt zu leben. Und da entwickelt sich so eine gewisse Reaktionsschnelligkeit, aber auch eine gewisse Unbeeindruckbarkeit. Es ist ja sehr schwer, Berliner mit irgendetwas zu überraschen. Da müssen sie sich schon genau etwas überlegen. Und dann gibt es so ein gebrochenes Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass es zu Berlin gehört, dass man denkt, ja klar, in Deutschland sind wir die beste Stadt hier. Hier kann man großartig leben. Und auf der anderen Seite wissen die Berliner aber, wie viel im Argen liegt und dass es gar nicht so weit her ist mit ihnen.
Schauen wir mal in die Geschichte, Jens Biski. Sie haben Ihr Buch als Biografie der großen Stadt angelegt und schauen sich das eigentlich gar nicht mal so lange Leben dieser Stadt an. Und als wichtigen Grundstein für den Erfolg nennen Sie ein Ereignis, über das ja heute wieder viel gestritten wird, nämlich den Bau des Schlosses. Warum war und ist dieses Gebäude historisch bis heute so wichtig für Berlin? Viele Zugezogene sagen ja, was soll denn der Streit um diesen alten Kasten?
Ja, der heutige Streit ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist um 1700 sehr wichtig, weil damals Friedrich III. Kurfürst beschlossen hat, er will König werden. Und deswegen baut er die Residenz aus, gibt ungeheure Summen aus und das Schloss wird sozusagen zur Manifestation dieses Willens unter den großen Mächten Europas mitzuspielen. Und dann wird Berlin zur selben Zeit auch ein intellektuelles Zentrum in Norddeutschland. Das gehört zu dieser Geschichte mit dazu. Und dann ist das Schloss natürlich vor allem ein Schauplatz der Geschichte. Es ist ein Hauptschauplatz der 48er Revolution, es ist ein wichtiger Schauplatz in der Revolution von 1918 und wenn man sagt, an der Stelle, wo das Schloss stand und wo dann der Palast der Republik errichtet wurde, da sind auch am 4. November 1989 Demonstranten vorbeigezogen. Und jetzt haben wir diese merkwürdige Diskussion seit vielen Jahren, was man mit dem Ort machen muss. Auch das ist typisch Berlin, dass man so viel Geschichte hat, dass es immer schwierig ist, damit intelligent umzugehen.
Das heißt also, dieses Schloss hätte sowas wie eine historische, integrative Kraft gehabt über, ja, über die Bildung eigentlich auch dieser Metropole über das 19. Jahrhundert.
Es ist ein sehr wichtiger Ort, aber ich glaube, es ist eine Übertreibung, wie manche gesagt haben, die Stadt sei das Schloss oder das Schloss sei die Stadt. Das ist eine Gleichsetzung, die nicht funktioniert. Etwas weiter weg, die Spandauer Straße, wo die Aufklärer des 18. Jahrhunderts gelebt haben, oder die Königsstraße, die vom Schloss zum heutigen Alexanderplatz geführt hat. Da ist viel mehr passiert, wo es die Kaufhäuser gab, wo die Menschen gelebt haben. Ich versuche immer beides in den Blick zu bekommen, die Haupt- und Staatsaktion und das Alltagsleben und die Künstler.
Das lässt sich natürlich auch schön und in den 20er Jahren verfolgen, wo Berlin ja einen großen ja, Modernisierungsschub erlebt. Sie beschreiben es aber auch als Hexenkessel, in dem also ja, die Freuden und die Gefahren definitiv nebeneinander liegen.
Ja, Hexenkessel, das übernehme ich, wie ich immer versuche, Zeitgenossen zu Wort kommen zu lassen. Was für die 20er Jahre ganz großartig ist, da hat Berlin mal eine starke Kommunalpolitik. Da wird etwa das größte kommunale Unternehmen gegründet, die BVG. Und wer ist der Stadtrat, der das tut, das ist Ernst Reuter, der später Bürgermeister von Berlin-West wird. Dann haben sie einen Stadtbaurat Martin Wagner, der aus der Reformbewegung kommt, Siedlungen baut mit großartigen Architekten, etwa Bruno Taut. Und daneben haben sie eine Stadt, der man so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, durch den verlorenen Krieg, durch die Inflation. Und dann kommen, wie wir das auch heute sehen, viele Künstler hierher und es ist ja immer so, wenn 5 intelligente, begabte beieinander sind, dann kommen auch noch 3, 4 mehr und dann experimentieren die alle. Das ist so großartig in Berlin, dass sich das mischt, dass man mit Film, Theater, Literatur durcheinander arbeitet, dass man sagen kann, in Berlin ist Wozzeck von Alban Berg uraufgeführt worden, aber auch das Land des Lächelns.
Und der Berliner Alexanderplatz wurde geschrieben von Alfred Döblin. Die Literatur hat schon immer eine große Rolle in Berlin gespielt. In den 20er Jahren könnte man sagen, kondensiert sich sozusagen die deutschsprachige Literatur in Berlin. Es gibt Dutzende von bedeutenden Autoren, die in Berlin gelebt, geschrieben haben und die dann natürlich nach 33 in eine große Fluchtbewegung, wo Berlin sich kulturell wirklich dann auch geleert hat. Wenn wir den Sprung machen mal in die heutige Zeit, Herr Biski, man könnte ja sagen, dass ab den 90er Jahren auch, sagen wir mal, die deutschsprachige Literatur, die ganzen Künstler sich alle wieder in Berlin versammeln. Die halbe deutschsprachige Gegenwartsliteratur, hat man das Gefühl, lebt in Berlin. Glauben Sie denn, dass man in 40, 50 Jahren auch von den goldenen 90ern oder 10er, den 2010er Jahren vielleicht sprechen wird, wo eine unglaubliche Menge an künstlerischem Talent in der Stadt war?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich keine Prognosefähigkeiten besitze. Aber ich glaube schon, dass die Jahre um 2000 später ein besonderes Interesse finden werden, weil dort die Stadt, das Land Berlin pleite ist nach dem Bankenskandal und zugleich eine neue Definition dessen, was Stadtgesellschaft ist, versucht wird. Also da gibt es diese berühmte Schlagzeile, arm, aber sexy. Das hieß ja nur, wir fangen jetzt hier nochmal von vorne an und besinnen uns auf unsere Stärken. Das ist verebbt. Das hielt ja nur 5, 6 Jahre und seitdem steht die Stadt unter Wachstumsstress. In dem lebt sie noch.
Wir können leider nur wenig anreißen in diesem großen, großen Bogen, den Sie schlagen in Ihrem Buch. Vielen Dank für Ihren Besuch, Jens Biski.
Vielen Dank.
Und Ihr Buch Berlin, Biografie einer großen Stadt, ist bei Rowohlt Berlin erschienen mit 967 Seiten für 38 €.